Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, wo Jaro und ich über eine aktuelle Studie sprechen wollen, und zwar eine aktuelle Studie aus dem Hause Roland Berger, die vielleicht jetzt nicht unbedingt bekannt waren in den letzten Jahren, immer nur energiewirtschaftliche Studien zu machen, aber jetzt haben sie tatsächlich mal eine spannende Studie gemacht und die wollen wir uns anschauen, Jaro.
Ja, genau. Herzlich willkommen von mir. Schön, wieder hier zusammen zu sein und über ein tolles Thema zu sprechen. Ich habe mir die Studie ja auch angeguckt, und als erstes ins Auge gefallen ist mir, wer da eigentlich überhaupt am Anfang alles drin stand, wer in diese Studie irgendwie involviert ist oder als Partner irgendwie dabei ist. Hast du Lust, da gleich ein paar Worte dazu zu sagen, Klaus? Das ist ja ganz interessant.
Ja, total gerne. Also aufmerksam geworden bin ich ja durch einen LinkedIn-Post, ich glaube von Philipp Schröder, das ist glaube ich der CEO von 1,5 Grad. Und da standen gefühlt nur 1,5 Grad, ich muss mal gucken, Lichtblick, Enpal, Thermondo, also nur diese jungen Unternehmen, vielleicht noch ein, zwei, ich glaube Octopus Energy war da auch mit auf dem Foto drauf, wo ich dachte, okay, die haben das gemacht. Und dann habe ich aber die Studie irgendwie von der Studentin dann zugespielt bekommen, weil ich habe die ja gar nicht selber online gefunden, als wir kurz gesucht haben. Und da waren aber auch andere Namen mit drin, wie zum Beispiel Vonovia, das hast du eben erwähnt, also ein größerer oder der größte deutsche Immobilienanbieter, Vermieter, den wir hier haben. Enercity war dabei. Ich nenne es immer Stadtwerke Hannover, aber es ist natürlich viel cooler, wenn man Enercity heißt. Aber das ist im Grunde der Regionalversorger aus Hannover. Bosch ist dabei, Riesenunternehmen. Insofern und auch Techem als Ablesedienstleister. Viele spannende Unternehmen und die anderen, die da sind, die auch tolle Logos haben und tolle Arbeit leisten, kann ich jetzt nicht alle erwähnen. Aber es waren schon so, wie viel sind das? 20 Unternehmen circa, die das zusammen in Auftrag gegeben haben.
Und da ist ja auch auf jeden Fall was Gutes bei rumgekommen, ne? Also ich habe nur die Headline gesehen und dachte, wow, was kommt da denn bei rauf? Einsparpotenzial von bis zu 255 Milliarden Euro. Was bedeutet das denn eigentlich? Ist dann aber auch ganz interessant, wenn man sich mal genauer anguckt, was bedeutet das oder was sind jetzt eigentlich diese 255 Milliarden Euro, weil die sind ja, also ja, Einsparpotenzial,
Ja.
kann man drüber reden. Ist das jetzt eins oder nicht? Möchtest du dazu
Richtig,
wie
also
Klaus?
die erste Relativierung ist ja ehrlicherweise in einem Zeitraum 2025 bis 2045. Das heißt, wir sprechen über 20 Jahre. Ja, ist immer noch eine große Zahl, aber wenn man das durcheinander dividiert, sieht man, okay, es sind dann eher so 10 Milliarden, die man pro Jahr einspart. Bei 255 sage ich auch schon, okay, das ist jetzt unfassbar viel. Wenn man so als Maßstab so den Bundeshaushalt, ich weiß gar nicht, wo der im Augenblick ist, 600, 700 Milliarden oder sowas, das ist schon etwas, was ich so als Messlatte immer da habe. Da dachte ich mir schon, okay, das ist krass. 10 Milliarden ist auch viel Geld, keine Frage. Es relativiert es aber schon unheimlich. Und du hast es gerade angesprochen, die Einsparungen sind ja auch gar nicht nur Einsparungen, sondern es geht ja auch, jetzt muss ich in der Studie echt einmal den Begriff raussuchen, um den Mehrwert der dezentralen Lösung. Und Mehrwert ist natürlich so ein Begriff, der alles und nichts ist. Ich meine, wahrscheinlich heißt die Mehrwertsteuer auch nicht aus Zufall. Mehrwertsteuer, weil sie im Grunde genau auch so ein Ding einfach aufnutzt oder nutzt. Und die tatsächlichen Einsparungen, und für mich sind Einsparungen tatsächlich immer Kosteneffizienzen, also Sachen, wo wirklich Geld eingespart wird, die sind davon wiederum nur 23%. Die anderen Sachen sind andere Sachen. Und jetzt gucken wir mal ins Detail rein, was denn wirklich eingespart wird. Und das meiste, und das ist schon relevant, ist das Thema Netzinvestitionen, was ja auch logisch ist, weil man im Grunde die dezentralen Speicher mitnutzt oder auch die PV-Einspeisung so regelt oder auch das Laden des Elektroautos so steuert, dass man im Grunde das Netz dienlich macht, ist natürlich der Ansatz, dass man im Netz Investitionsmaßnahmen zurückhalten kann, sie später machen kann, vielleicht auch gar nicht machen muss, weil man im Grunde die Verbraucher und Verbraucherinnen clever steuert. Ein anderes Thema, was da mit reingeht, ist die Netzinstandhaltungskosten, die da auch eingespart werden. Oder auch sowas wie Anlageninvestitionen. Da weiß ich ehrlicherweise jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Das ist auch bei der Studie so ein Thema, das hatten wir eben noch nicht im Vorgespräch angesprochen. Die Studie ist natürlich sehr knapp mit, ich weiß gar nicht, was, 25 Seiten oder sowas. Da ist jetzt nicht nochmal explizit auf 10 Seiten beschrieben worden, wie die Methodik war, um nachvollziehen zu können, wie alles errechnet worden ist. Insofern ist da der mündige Leser manchmal so ein bisschen ja nur mit den Ergebnissen konfrontiert und ich als Wissenschaftler, der ich dann manchmal dann doch wieder bin an der Stelle, hätte manchmal so ein bisschen mehr Erklärung, wie sie es jetzt ausgerechnet haben oder was damit gemeint ist, weil darauf wolltest du, glaube ich, auch hinaus, Jaro, ein Großteil dieser 255 Milliarden Euro, die da als Mehrwert genannt werden, sind tatsächlich Investitionen in den Standort Deutschland, sprich Investitionen durch Endverbraucher, das ist rein optisch geschätzt 80 Milliarden von den 255 Milliarden Euro. Das ist großartig, dass wir in Deutschland in den Standort investieren. Das ist aber natürlich erstmal Geld, was ausgegeben werden muss und was auch erwirtschaftet werden musste. Und das sind sicherlich keine direkten Einsparungen.
Sehe ich genauso, ist auf jeden Fall auch interessant und ich habe auch immer den Impuls zu gucken, wo kommt es eigentlich her. Ist ja auch wichtig zu wissen. Trotzdem ist es natürlich eine schöne Zahl zu hören. Also ich meine, 10 Milliarden ist ja immer noch eine ordentliche Einsparung, ist jetzt keine 255, ist schon deutlich drunter, aber kann man schon was ordentlich mit anfangen. Da geht die Studie auch ein bisschen drauf ein, wo, also überhaupt, worüber kommen diese Einsparungen, hast du jetzt schon ein bisschen gesagt, aber auch was, womit müsste es gekoppelt sein, sozusagen? Und da spricht die Studie ja an, dezentrale Lösungen sind irgendwie so ein, könnten irgendwie so ein Schritt sein. Was sagt die Studie eigentlich dazu und was sagt ihr eigentlich, sind überhaupt dezentrale Lösungen in dem Sinne der
Ja,
Studie?
die Frage beantworte ich sofort. Ich habe noch einen Gedanken, den ich noch einmal nachschieben möchte, bevor wir zu den dezentralen Lösungen kommen, weil der fällt wahrscheinlich sonst unter den Tisch, weil ich den auch beim Lesen wahrgenommen habe, ihn jetzt aber auch eben wieder vergessen habe, nämlich dieses Thema IP-Wertschöpfung, also Intellectual Property. Also, und das ist für mich tatsächlich was ganz Zentrales und das ist auch was, was wir bei den Stadtwerke-Workshops immer wieder zu fassen haben, dass ich das Gefühl habe, dass das, was wir gerade hier erleben bei der Energiewende, und Deutschland ist da ja nach wie vor sehr weit. Ich habe gerade wieder vorgestern Zahlen für Energy Economics rausgeholt, wo im Grunde sichtbar war, dass wir in Deutschland beim Thema Nutzung erneuerbarer Energien im Verhältnis zum Gesamtverbrauch in den Top 10 weltweit sind. Da sind natürlich solche Länder wie Dänemark und so auch mit drin, klar. Aber dieses Intellectual Property, dass wir, wenn wir uns überlegen, wie kann man im Grunde ein Energiesystem steuern, das mit hohen Anteilen von Sonne und Wind klarkommt und auf der Verbrauchsseite wie von Zauberhand Verbraucherinnen und Verbraucher zuschaltet, wieder abschaltet, irgendwelche Batterien nutzt und nicht nutzt und die wieder für, keine Ahnung, Frequenzhaltung einsetzt. Das sind tatsächlich Sachen, wenn wir die auf die Kette kriegen in Deutschland, das könnte tatsächlich wieder ein cooler Exportschlager werden, was ja immer Deutschlands Grundidee war oder Grund Asset war die letzten 50, 80 Jahre, dass wir in der Lage waren, irgendwie uns was zu überlegen, was wir dann in die Welt verkauft haben, sei es Maschinen oder sonst was. Und das ist etwas, was ich da nochmal ergänzen wollte. Du hast jetzt mal was ganz anderes gefragt, ja, muss ich zugeben. Du hast nämlich gefragt, was sind denn da für dezentrale Lösungen, die da im Grunde jetzt Intellectual Property oder sonst wie sein könnten. Das sind im Grunde die Sachen, die wir größtenteils schon in verschiedenen Häusern verbaut haben, die aber dann clever zusammengebaut werden müssen. Sprich, wir sind erstmal im Thema Energieerzeugung unterwegs. Das sind üblicherweise kleinere PV-Anlagen irgendwo, weiß ich nicht, bis 10, 15 kW Peakleistung, die man da auf dem heimischen Dach hat. Das können Kleinwindkraftanlagen sein, die da drin stehen. Da habe ich mich auch schon mal mit beschäftigt. Die sind ja genehmigungsfrei bis zur Höhe von 15 Meter, glaube ich. Aber das muss man schon wollen im Garten. Also so eine kleine, also ist das, glaube ich, eher so ein Nischenthema. Was, glaube ich, der eher noch mit reinspielen könnte, die Sie da gar nicht erwähnt haben, sind eher diese kleinen BHKWs, so von DAX hießen die früher oder Zen, kommt gerade nicht auf den Namen, wo die herkommen. Also die praktisch dann Erdgas oder auch Biomethan verbrennen und dabei Wärme und Strom erzeugen. Das könnte auch sowas sein. Und natürlich die Batteriespeicher, die natürlich unfassbar viel mittlerweile da sind. Ich habe die Zahl gerade im Kopf, es sind schon über 10 Gigawatt an Batteriespeicherleistung installiert im kleinen Hausbereich. Das heißt, das sind die allermeisten Batteriespeicher, die wir haben. Das ist ein Element. Dann haben sie natürlich das Thema Wärme mit drin und die haben das auch gleich größer gefasst. Nicht nur Heizen, sondern auch das Thema Kühlung, sprich Wärmepumpen, die ja auch elektrisch betrieben werden, die ja nicht zwingendermaßen jetzt betrieben werden können müssen, sondern auch in 2 Stunden oder vor 2 Stunden mit Kombination eines Wärmespeichers kann man das wunderbar zusammenfahren. Klimaanlagen haben sie mit reingenommen, wo das Spiel das gleiche ist. Die laufen auch nicht rund um die Uhr. Ich meine, ehrlicherweise laufen die eh noch nicht in so vielen Haushalten, aber das kann man clever machen. Und sie haben smarte Thermostate mit reingenommen. Da muss ich immer so ein bisschen lächeln. Ich habe da auch zwei, drei von im Einsatz gehabt. Die sind nicht gut angekommen hier im Haushalt bei uns. Die sind wieder kassiert worden und die war nicht so cool. Kann aber auch daran liegen, dass ich sie vielleicht nicht richtig programmiert habe oder sowas. Dann natürlich das Thema Mobilität, sprich Elektrofahrzeuge. Wie kann man die nutzen? Wie kann man die auch bidirektional einbinden, sprich nicht nur laden, sondern wie kann man es auch wieder entladen zur richtigen Zeit? Wie können die Wallboxes, Boxen, keine Ahnung, was für ein Plural ist, clever gesteuert werden? Das ist natürlich ein Thema. Und der vierte Bereich, den die haben, sind intelligente Systeme, sprich, wie kann man das alles zusammenpacken, also in Form eines Energiemanagementsystems. Die sind sogar so weit gegangen, Smart Grids, dass man auch die Kommunikation natürlich zum Netzbetreiber mit einbaut, weil das eine ist ja, dass man auf diesen Energiemarkt schaut. Das hatten wir ja gerade in der letzten Solo-Folge, dass es ja bundesweit einen Strompreis gibt, aber das ja auch lange nicht heißt, dass man dadurch in dem Augenblick dem Netz vor Ort hilft. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, das als virtuelle Kraftwerke zusammenzufassen. Das hatten wir jetzt auch gerade bei unserer Exkursion bei der AG Netz, die ja zusammen mit dem Fraunhofer IEE in Kassel das erste virtuelle Kraftwerk vor ein paar Jahren mal gebaut haben in Deutschland. Und das sind genau die Sachen, die als Technologien einsetzen und was sie alles so als dezentrale Lösung dann zusammenfassen.
Das ist ja auch spannend, dass Sie in der Studie also offensichtlich ja darauf eingehen, das auch ein bisschen dahin verändern, zu sagen, dezentrale Lösung ist das, worum es ein bisschen geht. Es geht mehr darum, auf kleinere Lösungen vor Ort zu gucken, auf lokale Lösungen zu schauen. Hatten wir auch beim Thema Batteriespeicher so ein bisschen, was passiert, sollte mal ein Blackout geben, ist das möglich, irgendwie Inselbetrieb irgendwas wieder zu machen oder nicht? Wie steht es in Deutschland da? Wäre natürlich auch ein Thema, was da sozusagen gleich mit reinspielt oder wo das mit reinspielt. Aber eben von diesen großen, die das momentan auch viel haben, zentraleren Lösungen, zentral Kohle, zentral Gas, eher wegzugehen auf diese Dezentralität. Und da spielt der Endverbraucher, die Endverbraucherin ja dann eine deutlich größere Rolle als bisher, als ich konsumiere sozusagen nur. Und da haben die in der Studie auch mit einem interessanten Begriff wieder aufgetaucht, dem sogenannten Flexumer. Kannst du einmal erklären, was das genau bedeutet? Weil, um ehrlich zu sein, ja, also ich finde ihn immer noch ein bisschen verwirrend.
Ja, ich bin bei dir. Ich finde ja diese Begriffsschöpfung immer so cool. Also wir kommen ja eigentlich vom normalen Consumer. Das war ja im Grunde der einfach verbraucht hat. Wobei, ehrlicherweise kam man ja früher vom Abnehmer. Das war ja so der Begriff, der in der Stadtlandschaft normal war oder am besten noch Messpunkt oder sowas. Da, wo man im Grunde einfach den Menschen sauber ignoriert hat und einfach nur gesagt hat, okay, da muss technisch irgendwas hingebracht werden. Und insofern war es ja schon der erste Schritt, dass man gesagt hat, okay, es sind Kundinnen und Kunden damals, Consumer. Der nächste Schritt war ja damals Prosumer, dass man gesagt hat, okay, das ist die Mischung aus Produzent und Konsument, Prosumer, weil natürlich immer mehr Häuser irgendwo selber Strom erzeugen, teilweise auch Überschüsse erzeugen, die dann auch eingespeist werden. Und der Begriff Flexumer nimmt diesen Aspekt jetzt damit rein, dass aus diesem Prosumer ja tatsächlich flexible Marktteilnehmer werden, die im richtigen Augenblick sich überlegen, Konsument zu sein, im richtigen Augenblick überlegen, Produzent zu sein und dieses Spiel einfach spielen. Weil der Prosumer ist in Anführungszeichen noch ein bisschen blind. Der macht halt, wenn die Sonne scheint, irgendwann, wenn der Batteriespeicher voll ist, dann berät er da rein. Und das ist genau das, was durchbrochen werden soll, dass gesagt wird, okay, die Steuerung im Hintergrund soll eigentlich dafür Sorge tragen, dass immer dann, wenn es passt, eingespeist wird und wenn es nicht passt, dann wird die Batterie geladen, wird das Auto geladen, wird vielleicht auch mal im Extremfall gesagt, wir schalten die PV-Anlage aus. Das ist ja aktuell noch ein No-Go, dass man sagt, man lässt einfach die Photonen mal da, wo sie sind, also sprich irgendwo in der Atmosphäre und lässt sie keinen Strom erzeugen, weil es einfach nicht passt in dem Augenblick. Das ist ja auch denkbar. Und das ist der Flexumer, der auf solche Reize reagiert und dann sein Verhalten entsprechend anpasst.
Ja, eine interessante Wortneuschöpfung. Mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das in die Umsetzung kommt. Also ist ja, bei dir kenne ich das ja, Klaus, dass du ein sehr begeisterter Flexhumer bist und auch
Ja.
eher mal nicht nur guckst, wo kann ich produzieren, sondern wie kann ich das auch optimieren und sinnvoll nutzen. Ja, ich bin gespannt, wie viele andere Leute sich dafür noch begeistern lassen.
Ja, ich glaube, der Trick ist ja, dass die Leute gar nicht begeistert werden müssen, so wie ich, weil es gibt ja echt wenige, die so bekloppt sind wie ich und sagen, okay, das mache ich jetzt oder ich gucke, dass ich das irgendwie mein Verhalten anpasst. Ich glaube, bei den meisten Menschen muss es irgendwie im Hintergrund passieren. Das heißt, das darf irgendwie automatisch gesteuert werden. Im Idealfall kriegen die das gar nicht mit. Also die müssen schon wahrscheinlich irgendwann mal den Stromvertrag ändern oder irgendwie was unterschreiben, dass sie ihr Elektrofahrzeug in dieses System auch irgendwie angemeldet haben oder so. Aber ansonsten im Tagesverlauf darf das einfach nicht spürbar sein, weil ich glaube, die allerwenigsten Menschen haben da so viel Bock wie ich.
Absolut, das glaube ich auch. Ich glaube, ich gehöre da auch schon zu. Und ich meine, das zu koordinieren, dass die Leute das alles auch mitkriegen, das wäre ja gar nicht machbar, sozusagen, dass alle da mal sitzen und genau checken und dann das irgendwie schaffen, das einzuspeisen oder nicht. Trotzdem muss man die Themen ja irgendwie durchsetzen und auch mehrheitsfähig sozusagen machen, dass die Leute dafür irgendwie bis zu einem gewissen Grad zumindest begeistert werden. Nicht, dass sie dann zu Hause sitzen, aber genau, dass sie bei der Lösung auf jeden Fall mitgehen. Denn es hat ja auch einen großen anderen Einfluss. Also es ist ja nicht nur, dass die dezentralen Lösungen, ja, die entstehen jetzt einfach noch dazu und alles andere bleibt, wie es ist, sondern es hat, verändert ja auch, hat ja auch eine bestimmte Veränderung auf zum Beispiel Grundlast auch durch Kohle oder Gas, was da gefahren wird, oder auf die Backup-Kapazitäten, die es da gerade noch gibt und eventuell auch eben auf die da dranhängenden Arbeitsplätze. Möchtest du dazu noch ein, zwei Takte zu sagen?
Ja, also grundsätzlich sind ja im Bereich, ich sag mal, fossile Kraftwerke nicht mehr so unfassbar viele Kraftwerke, sag ich, genau, Kraftwerke auch, aber nicht mehr so unfassbar viele Arbeitsplätze in Deutschland vorhanden. Das sind, wird immer diese Zahl 10.000 genannt, die dann auch irgendwie in der Kohleindustrie insgesamt unterwegs ist, also inklusive Bergbau, hätte ich fast gesagt, also der Tagebauten und den Kraftwerken, die das dann in Strom umwandeln. Sicherlich plus die Gaskraftwerke sind es mehr. Man muss aber auch mal sehen, das war auch in der Studie drin, dadurch, dass wir durch diese dezentralen Lösungen ja auch wieder neue Sachen, also Investitionen in Bewegung bringen, schaffen wir da ja auch wieder bis zu 100.000 neue Arbeitsplätze, steht da drin. Ich war so ein bisschen irritiert, muss ich zugeben, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, dass jetzt aktuell in Deutschland nur in Anführungszeichen 240.000 Menschen im Bereich erneuerbare Energien tätig sind. Ich habe noch ein T-Shirt oben liegen, das ist schon uralt, aus dem Jahr 2006, 2007 oder sowas. Da war ich ja beim ZSW, da hatten wir es damals mal untersucht, wie viele Leute das hatten. Und wenn ich es richtig erinnere, war damals die Zahl schon 145.000, wo ich dachte, okay, da ist jetzt ja nicht so eine dynamische Entwicklung gegeben in den letzten 17 Jahren, wenn wir jetzt von 140 auf 240.000 hochgekommen sind. Aber das, wo du, glaube ich, auch drauf hinaus willst, ist ja die Frage, brauchen wir die zusätzlichen Gaskraftwerke noch, die da auch entstehen, die sicherlich jetzt nicht so unfassbar viel Beschäftigung nach sich ziehen, weil jeder, der mal ein Gaskraftwerk gefahren hat, oder ich habe es ja nie selber gefahren, aber diesen Prozess der Betriebssetzung begleitet hat und dazugeguckt hat, weiß, dass da keine 50 Leute irgendwie parallel arbeiten, Rundengänger sind und da Kohleaufgabe bedienen und sonst was, sondern ein Gaskraftwerk wird unfassbar effizient betrieben, indem da, ich sag mal, nur eine Handvoll Leute oder was benötigt wird, um da so einen Block zu fahren. Und tatsächlich ist das etwas, wo sich auch in der Studie gestritten wird. Also eingangs sind ja auch so ein paar Zitate drin von Katharina Reiche, die sagt, dass wir ganz klar Gaskraftwerke brauchen, auch neue Gaskraftwerke brauchen. Auch das wäre ein Punkt, wo man darüber diskutieren kann, weil wir haben ja in Deutschland relativ viele Gaskraftwerke, haben aber auch on top nochmal relativ viele Gasheizkraftwerke, sprich Kraftwerke, die ja benutzt werden, um gleichzeitig Wärme zu erzeugen, die ja auch flexibel sind. Ich weiß noch, als ich angefangen habe in der Energiewirtschaft, gab es immer diesen Begriff Must-Run-Kraftwerke, wo gesagt wurde, ja, wenn du Kraft-Wärme-Kopplung hast, hast du ja keine Flexibilität, musst du ja genau die Wärmenachfrage abfahren. Das hat sich ja auch alles verschoben mittlerweile. Jedes Wärmenetz ist drauf gekommen, dass ein Wärmespeicher Abhilfe schafft und man dann sowieso die Strom- und Wärmeerzeugung zeitlich entkoppeln kann von der Wärmenachfrage, weil man da ja ein Stück weit dann flexibel ist und diese Kapazitäten auch mit nutzen könnte. Und der Robert Busch von BNE sagt ganz klar, Energiewirtschaft braucht keine Subventionen für Gaskraftwerke. Das Geld kann die neue Regierung gerne sinnvoller verwenden. Also das heißt, auch in dieser Studie sind die Meinungen da schon, wobei Katharina Reich ist nicht Teil der Studie gewesen, das ist auch klar, sind die Meinungen schon unterschiedlich. Und ja, also ich glaube auch, dass wir die ganzen Gaskraftwerke in voller Kapazität nicht bräuchten, wenn wir das in der Studie beschriebene machen, sprich die dezentralen Lösungen aktivieren und die flexibel und clever einsetzen und vielleicht im Bereich der Heizkraftwerke nochmal gucken, was da eigentlich für Flexibilitäten da sind, weil die werden üblicherweise immer vergessen. Warum werden sie vergessen? Die werden halt in der Regel nicht von den großen Unternehmen betrieben, die vielleicht manchmal noch ein etwas direkteres Sprachrohr in die Bundesregierung reinhaben und da manchmal noch unmittelbarer Meldung machen können, wo der Schuh drückt. So ein, weiß nicht, VKU oder sowas wird wahrscheinlich auch mal gehört, aber sicherlich nicht so, wie andere Unternehmen da sich Gehör verschaffen.
Leicht ist nett ausgedrückt, auf jeden Fall. Wenn ich mir die Zitate angucke, ist vielleicht auch ein bisschen deutlicher. Aber ja, auf jeden Fall auch sehr spannend, wie da die Meinung ist. Und dann gehen doch auch viele, die an der Studie zumindest teil hatten irgendwie, aber auch nicht nur, ja durchaus die Meinung vertreten, genau, dass dieses Ausmaß an Gaskraftwerken, was gerade von der Regierung oder gerade von Katharina Reiche irgendwie geplant wird, oder gewollt ist, gar nicht so gebraucht wird, sondern vielleicht als, ne, als Ergänzung auf jeden Fall, aber eben nicht als Hauptteil davon.
Ja.
Du hast es jetzt gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht müssen wir auch langsam mal zum Ende kommen, aber würdest du noch einmal erzählen, wie sieht denn dein, wenn du jetzt die Erkenntnisse aus der Studie sozusagen mitnimmst zur Dezentralität, vielleicht auch kritisch hinterfragt, aber wie sieht so deine Vision, das Energiesystem der Zukunft aus, deiner Meinung nach?
Ja, also ich glaube schon, dass wir ganz viele Elemente da drin haben werden, die in der Studie angesprochen werden. Sprich, die ich gerade aufgezählt habe, dass man diese lokalen, dezentralen Elemente aktiver steuert, nutzt, dass wirklich das, was an PV-Leistung auf dem Dach ist, clever eingesetzt wird, dass die ganzen Flexibilitäten clever eingesetzt werden. Wir hatten noch gar nicht so über das Thema lokale Wärmespeicher gesprochen, weil die Wärmepumpen können natürlich das Haus ein Stück weit als Puffer nutzen, was vielleicht von den Nutzerinnen und Nutzern manchmal unangenehm empfunden wird, wenn es irgendwie plus minus 1, 2 Grad ist, merkt man nicht, aber wenn es plus mehr als 2 Grad ist, das merkt man dann schon. Aber so lokale kleine Wärmespeicher sind einfach das Billigste, was es gibt, um tatsächlich Wärme zu speichern. Und das sind halt Tagesspeicher. Das sind jetzt keine saisonale Speicher. Da gibt es auch Konzepte, dass man sowas macht. Aber ich finde, es gibt so viele Flexibilitätsgrade in diesem dezentralen Bereich, die so unfassbar niedrigschwellig sind und auch sehr günstig zu aktivieren sind, wenn man halt es schafft, die zu vernetzen. Und ich glaube, diese Studie hat ja die Chance mit den ganzen tollen Unternehmen, die da mitgemacht haben, dass es tatsächlich in die Umsetzung, sie setzen das ja eh schon um, keine Frage, aber dass es auch wirklich so in der öffentlichen Wahrnehmung erkannt wird, dass das eine ebenbürtige Lösung ist zu dem Bau von Gaskraftwerken. Und eine Kommentar noch dazu zu den Gaskraftwerken. Die sind ja auch im Grunde erstmal mit Erdgas zu betreiben, was ja logisch und klar ist und sonst was. Aber die werden ja nicht irgendwie jetzt für 10 oder 20 Jahre gebaut, sondern so ein Gaskraftwerk möchte ja auch gerne irgendwie so 30, vielleicht 40 Jahre sogar im Betrieb sein, wo ja klar ist, dass es irgendwann Erdgas nicht mehr sein soll, so wie es jetzt aussieht, sondern das muss ja irgendwas CO2-Neutrales sein. Mit Wasserstoff wäre es sogar etwas CO2-Freies, was da optional möglich wäre. Und da sehen wir ja auch gerade in Schleswig-Holstein, dass es da so unfassbar viele Herausforderungen gibt, die wir im Bereich Wasserstoff haben. Gerade ist es ja im Land so, dass tatsächlich die Elektrolyseure, die bisher im Einsatz waren, ich war zufällig vorletzte Woche bei einem hier in der Region, die im Augenblick tatsächlich abgeschaltet werden müssen, weil sie technische Probleme haben, was ja auch Learning ist in so einer frühen Phase und gut ist, wo man jetzt aber auch sieht, was dann passiert, wenn auf einmal der Wasserstoff nicht mehr lokal hergestellt werden kann über die Elektrolyseure, muss der importiert werden aus Dänemark zu einem vielfach höheren Preis. Ich traue mich gar nicht zu sagen, wie vielfach teurer der ist, weil das einfach total unwirtschaftlich ist. Der O-Ton war bei unserer Tankstelle, die wir betreiben, und es gibt ja leider Kunden und Kunden, die müssen halt irgendwie einmal die Woche tanken, wenn die mit dem Auto durch die Gegend fahren wollen. Wäre es eigentlich jetzt besser, wenn wir jedem 100 Euro in die Hand drücken und dem sagen, fahr mal nach Hamburg zum Tanken, tank aber lieber nicht bei uns, weil wenn du jetzt bei uns zu dem Preis tankst, ist es halt für uns noch unwirtschaftlicher, dir das zu verkaufen, weil wir den Wasserstoff im Augenblick noch teurer dazu kaufen. Und das sind so Learnings, die brennen sich bei mir ein, wo ich denke, okay, spannend, und ich glaube schon, dass wir Wasserstoff natürlich brauchen für bestimmte Sachen in Zukunft, aber ob wir das tatsächlich an der Stelle brauchen, wo wir so viele Alternativen haben, um Wärme und Strom bereitzustellen, da bin ich mir extrem unsicher und sehe es tatsächlich nicht als so ein zentrales Element für die deutsche Energiewirtschaft im Jahr 2000, keine Ahnung, 45 oder sowas.
Das war nochmal ein gutes Abschlusswort, ein gutes Plädoyer. Vielen Dank, Klaus. Wenn du nichts mehr sagen willst, würde ich.
Nee, alles gut, Jaro. Wir haben 20 vor 10. Wir machen Feierabend hier, würde ich sagen.
Alles klar, dann vielen Dank für diese Folge. Ich hoffe, wir konnten wieder ein paar spannende Einblicke geben. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, die Studie, auch wenn es nur kurz ist, durchzugucken, würde ich sagen. Es sind ein paar interessante Sachen dabei und ja, bis zum nächsten Mal von mir.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.